ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Heute bei Radio VEB. Ein eigenes Radio im Kombinat oder im Werk? Ja, sowas gab's früher. Und das schauen wir uns heute genauer an. Der Betriebsfunk in der DDR ist unser Thema. Und wenn Sie das mal googeln wollen, da kommt nix. Sie erfahren viel eher was über Funkgeräte oder Abhörmethoden, jedoch über Radio in den Betrieben? Fehlanzeige. Das machen wir heute. Wir hören heute noch einmal den Betriebsfunk in der DDR. Tonbänder in der Fleischproduktion und eine Musikredaktion neben dem Büro vom Instandhaltungsleiter des Walzwerkes? Wir schauen heute auf ein ganz besonderes Radio. Radio im VEB. Sollten Sie keines gehabt haben und nicht so richtig wissen, dann ändern wir das heute. Zusammen mit meinem Gast Rolf Garmhausen. Er trägt das Radio im Herzen, war viele Jahre Lifestyle-Chef bei MDR Sachsen und ist ein Radioman der ersten Stunde. Und er sagt, der Betriebsfunk, das war ein richtiges Radio.
Ja, richtig, mit Mischpulten, Bandmaschinen, mit Köttermaschinen. Also das sind die Maschinen mit den berühmten Dreitellern. Wenn man sich daran noch erinnert, es gab also die beiden sogenannten, ich sag mal, normalen Spulen, auf denen das 1000-Meter-Band lag. Und wenn man den Beitrag geköttert hat, eingekürzt oder, dann hatte man noch so einen kleinen Teller daneben. Es gab eine Art Musikredaktion. Es gab keinen Reglerstart. Reglerstart bedeutet, ich ziehe den Regler hoch, die Bandmaschine läuft ab. Das alles gab es nicht. Es bedurfte immer, die Maschinen standen hinter dem Mischpult. Ich habe mich dann also immer so hingesetzt, war eine halbe Verrenkung, gestartet und einen Regler hochgezogen, damit es gut lief. Also das, die Bedingungen, Uhrzeit, Rundfunk-Uhrzeit, aber schöne Uhrzeit. Die ersten Studioanlagen, die ich auch noch kennengelernt habe, müssten so aus den 50 alte Röhrengeräte, Röhrenverstärker. Es war heiß, es war nichts belüftet. Es roch natürlich nach Rundfunk. Diesen Geruch, den habe ich jetzt noch in der Nase. Und nach alten Bändern und. Also es hatte einen hohen emotionalen Wert.
Wir lassen heute noch einmal den Betriebsfunk in der DDR erklingen. Unser Thema im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf ganz besonderes Radio mit Ihnen. Wenn Sie das Wort Betriebsfunk hören, denken Sie dann an Grußsendungen in Ihrer Spätschicht oder Beiträge über Ihr Kantinenessen, Berichte rund ums Arbeitsleben, Musik in der Frühstückspause, Warnhinweise bei aktueller Lage und Sendungen für die ausländischen Kollegen im VEB. So klang Betriebsfunk in der DDR. Die Betriebszeitung fürs Ohr sozusagen. Nicht jeder Betrieb hatte einen. Und dabei ging es eben nicht um Funkgeräte und Frequenzen. Doch worum denn dann? Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Ich könnte wetten, da habe ich was verpasst. DDR-Betriebsfunk war garantiert von Werksirene zu Werksirene ein gut gelauntes Mitmachseminar. Von der Morgensendung Arbeite mit, plane mit, regiere mit, über das Mittagsmagazin Mahlzeit, bis hin zum Abendgruß des Blaumännchens. Feierabend. Überhaupt war Betriebsradio in seinen Worten ganz bestimmt kurz und bündig. So waren DDR-Nachrichten ja immer. Erfurt. Die Betriebsleitung des VEB-Büromaschinenwerk Sömmerda unter Führung des Generalsekretärs der Betriebsparteiorganisation sowie ersten Vorsitzenden des Kollektivs Völkerfreundschaft traf sich heute zum bilateralen Erfahrungsaustausch mit einer Delegation der Kaderabteilung des VEB-Möbelkombinats Thomas Münzer. Beide Seiten bekannten sich zur Marschrichtung des Fünfjahresplans der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und betonten die gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet der gegenseitigen Wirtschaftshilfe. Zwischen den einzelnen Erfolgsmeldungen gab es vermutlich immer die passende Musik. Da boten sich viele Titel ja regelrecht an. Wenn beispielsweise von der weltmarktführenden Position der DDR Mikroelektronik berichtet wurde, komm, ich nehm dich in die Arme und bring mich in ein Land, ins Wunderland. Oder den ersten Entwürfen für einen Palast der Republik.
Ich sah in meinem Traum heute Nacht.
So waren DDR-Werktätige allein durch den Gang auf Arbeit immer gut informiert und motiviert zur Planübererfüllung. Ganz sicher gab es auch bunte Themen. Die stabile Preisentwicklung der Kantinenbockwurst, Freizeittipps für aktive Naherholung mit dem VEB-Kraftverkehr.
Hurra, hurra.
Und natürlich auch, wenn sich SED-Funktionäre und Staatschefs aus dem Warschauer Pakt zum Bruderkuss trafen.
Wenn sich beide berühren, sich zärtlich verführen.
Möglicherweise male ich mir da ja nur etwas aus. Aber er muss besonders gewesen sein, dieser DDR-Betriebsfunk.
Wir lauschen heute noch einmal dem Betriebsfunk in der DDR. Radio im VEB mit tagesaktuellen Informationen, mit Grüßen von Abteilung zu Abteilung, mit dem Neuesten aus aller Welt und auch vom Betriebsferienlager. Gemacht von Menschen, die mit ganzem Herzen und kreativen Köpfen dabei waren und gute Laune in die sozialistische Produktion brachten. Menschen wie unser Gast Rolf Garmhausen. Er ist Journalist, Rundfunkpionier und war viele Jahre Lifestyle-Chef bei MDR Sachsen. Er bewegte Sachsen mit Sachsen fährt ab und auch als Reporter schaut er auf viele Jahre Erfahrungsschatz zurück. Und wir erzählen heute mit ihm über den Betriebsfunk in der DDR. Willkommen zu Hause, Herr Garmhausen.
Ja, ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein. Es ist ja, als würde man zurückkommen in seine Jugendzeit oder zumindest in die Zeit des Mittelalters. Zumindest, wenn ich meine 45 Arbeitsjahre beim Rundfunk überblicke.
Und da ist ja eine Menge passiert und dem voraus geht ja auch unser heutiges Thema, der Betriebsfunk. Ja, ja. Über den wollen wir reden. Wer sich jetzt nicht so auskennt, was ist denn eigentlich Betriebsfunk in der DDR? Ist das Radio im Kombinat?
Eigentlich ist das eine richtige Umschreibung. Radio im Kombinat mit dem kleinen Unterschied, dass nichts über die Luft abgestrahlt wurde, sondern alles über Leitungen und Verstärkeranlagen. Man muss sich das vorstellen, ich habe jetzt auch nochmal recherchiert, alles über 50 Jahre her. Ich war also im Betriebsfunk des Transformatoren- und Röntgenwerkes hier in Dresden, Dresden-Übigau. Und das Betriebsfunkstudio befand sich, da ist so ein großer Turm, ganz oben das markanteste Gebäude, eigentlich das höchste dieses Betriebes. Und dort befand sich auch das Betriebsfunkstudio. Es muss um die 50er Jahre gebaut worden sein. Zunächst mal denke ich, was ich in Erfahrung brachte, als Medium, das man nutzen konnte, um im Betrieb Durchsagen zu machen, um wichtige Informationen zu geben und so weiter. Und später wurde es dann in der Tat wie ein kleines Rundfunkstudio betrieben. Und so habe ich es auch aufgefasst. Es war für mich deshalb so spannend, weil ich war in diesem Betriebsfunkstudio letztlich, ich war 3 Jahre dort, die eierlegende Wollmilchsau. Hatte den großen Vorteil, man war Techniker, man lernte Rundfunktechnik kennen. Wir hatten die gleichen Maschinen, die es damals im Rundfunk gab, also mit diesen großen 1000-Meter-Bändern. Wir haben gleichermaßen geköttert, geschnitten diese Bänder und so weiter. Waren immer froh, wenn wir Agfa hinter Klebeband bekamen und nicht das Urwo-Klebeband, das eben dann oft auch aufging. Und wenn 1000-Meter-Band von der Spule fällt, wird es problematisch in der Sendung. Ja, also das waren ganz normale Rundfunkschüsse, sehr kleine. Und wir hatten auch Musikarchiv selbst etc. Aber es lief alles in die einzelnen Betriebsteile per Leitung. Ja? Mhm. Nach einem bestimmten Schema. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früh ungefähr immer eine halbe Stunde gesendet, zum sozusagen, wenn die Beschäftigten des Unternehmens gekommen sind, und dann zur Frühstückspause eine Viertelstunde, mittags jeweils für die einzelnen Betriebsteile eine Stunde mit unterschiedlichsten Inhalten. Dazu kann ich dann noch viel erzählen.
Genau, das wollen wir uns dann genauer angucken. Mhm. Wissen wir denn, ab wann das überhaupt mit dem Betriebsfunk losging? Ab wann hat man denn gesagt, oh, könnten wir haben?
Ich erinnere mich an eine Kollegin, die vor mir, die dann damals zum Rundfunk Stimme der DDR oder Deutschlandsender damals gegangen war nach Berlin, die war auch in diesem Betriebsfunkstudio Transformatoren und Röntgenwerk, die sagte mir, dass es Mitte der 50er Jahre eingerichtet worden ist. Die ersten Studioanlagen, die ich auch noch kennengelernt habe, müssten so aus den 50er alte Röhrengeräte, Röhrenverstärker. Es war heiß, es war nichts belüftet, es roch natürlich nach Rundfunk, Anführung, Ausführung. Diesen Geruch, den habe ich jetzt noch in der Nase. Und nach alten Bändern und. Also es hatte einen hohen emotionalen Wert. Aus heutiger Sicht, wo man ja den Eindruck hat, man kommt mehr oder weniger in ein Datenverarbeitungskombinat, wenn man vom Rundfunk spricht.
Welche Betriebe hatten denn überhaupt Betriebsfunk? Gab es das ähnlich wie bei den Betriebszeitungen, auch ab einer bestimmten Beschäftigtenanzahl?
Ich denke, ab einer bestimmten Betriebsgröße und mithin Beschäftigtenanzahl. Wir hatten hier in Dresden im damaligen Otto-Buchitz-Werk, also im Industriegelände im Dresdner Norden, ein Betriebsfunkstudio, kann ich mich gut erinnern. Im Sachsenwerk gab es ein größeres in Riesa, im damaligen Rohrkombinat Stahl- und Walzwerk Riesa, ein sehr großes Betriebsfunkstudio, viel größer als das kleine, das ich im Transformatoren- und Röntgenwerk betrieben habe. Ich weiß nicht, ob der Verpackungsmaschinenbau ein eigenes Betriebsfunkstudio hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber es waren Großunternehmen, größere Betriebe mit mehreren tausend Beschäftigten.
Jetzt kommen wir mal direkt zum Radio selber. Wir haben schon gehört, das sah teilweise aus wie in einem richtigen Rundfunkstudio.
Es war ein Rundfunkstudio, ja. Richtig, mit Mischpulten, mit Bandmaschinen, mit Köttermaschinen. Also das sind die Maschinen mit den berühmten Dreitellern. Wenn man sich daran noch erinnert, es gab also die beiden sogenannten, ich sag mal, normalen Spulen, auf denen das 1000-Meter-Band lag. Und wenn man den Beitrag geköttert hat, eingekürzt oder, dann hatte man noch so einen kleinen Teller daneben. Also die Köttermaschine gab es. Es gab eine Art Musikredaktion. Und was das Betriebsfunkstudio im Transformator und Röntgenwerk ausmachte. Es gab ein umfängliches, heute würde man sagen Schaltgestell, dort würde ich eher sagen, war es ein Verstärkergestell, in dem die Vorverstärker installiert waren, auf die das Signal gebracht wurde. Die wiederum waren dann verbunden mit Neben-, Unter- und Verstärkern, die in die einzelnen Betriebsbereiche per Leitung, wie gesagt, das Signal gesendet haben.
Wie oft wurde denn gesendet? Wir haben gehört, am Anfang schon so eine halbe Stunde. Was erzählt man denn da? Was sind denn so die Inhalte?
Es war schwer. Ich hatte den großen Vorteil, weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederhole, das war sehr schön, diese sogenannte eierlegende Wollmilchsau zu sein. Alles, was ich mir an Überlegungen ausgedacht habe, konnte ich verwirklichen. Ich hatte damals die sogenannte Torreportage. Da habe ich also viele Leitungen aus diesem Studio mit Kollegen der Technik des Fernmeldebereiches vom Unternehmen ans Tor legen lassen, habe mich dort wie ein Reporter mit dem Mikro hingestellt. Techniker hat oben die Musik gefahren und dann habe ich die Leute begrüßt und zum Frühling ausgefragt und was weiß ich, wie sie eben in das Unternehmen gekommen sind, ob sie schön wach geworden sind und was weiß ich, Umfragen gemacht und so. Das habe ich mir ausgedacht. Dann hatte ich natürlich Glückwunschsendungen, Gruß- und Wunschsendungen. Wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir nicht so sehr kontrolliert wurden wie der öffentliche Rundfunk. Wir konnten also dieses Verhältnis, was gewünscht war, 60-40, also 60% DDR-Musik, 40% Nicht-DDR-Musik, mussten wir zwar einhalten, konnten wir aber hier und da verlassen. Und da wurde sehr viel gute Musik gespielt und das hat den Leuten auch gefallen. Was nicht stattfand, dass Musik während der Arbeitszeit gespielt wurde. Es war immer in den Pausen. Man wollte es, dass man, wenn man sein Frühstücksbrot gegessen hat beispielsweise oder so, dass die Leute dabei Musik hören konnten, sich unterhalten konnten oder. Und es gab keine Auflage, es muss so viel Wort sein. Das war alles freigestellt. Wir waren natürlich auch dafür zuständig, wenn jetzt besondere Situationen, Feuer ausgebrochen oder im Unternehmen, im Betrieb war, dass wir dann informiert haben. Ne? Solche Dinge. Ja, wir haben auch, da kann ich mich gut erinnern, als die Zeit war, als ungarische Arbeitskräfte im Transformatoren- und Röntgenwerk arbeiteten oder vietnamesische Sendungen für die gemacht. Ich hatte eine Sendung, eine Jugendsendung, es waren ja junge Leute, die nannte sich Ketvesh Lanyok, Ketvesh Viok, liebe junge Freunde, liebe Mädchen, liebe Jungen, richtig übersetzt. Dazu habe ich was gemacht, hätte ich nicht machen müssen, habe ich aber gemacht und damit fühlten die sich auch eingebunden und ich habe auch vietnamesische Sendungen gemacht.
Genau. Jetzt haben wir gehört, es lief Musik. Wo kommt denn die her?
Die kam, natürlich habe ich die per Ballempfang mitgeschnitten. Die Möglichkeit bestand ja. Und dann habe ich die ganz normal, wie Musik archiviert wird, archiviert. Ich hatte natürlich auch LPs, die mir Leute mitbrachten, die ich dann umgeschnitten habe und anderes. Also unterschiedlichste Möglichkeiten. Wenn ich mal was Besonderes brauchte, habe ich das irgendwie mehr organisiert und habe es dann auch sozusagen auf Sendung gebracht. Ja.
Wer hat denn jetzt Betriebsfunk gemacht? Das heißt, sind das ausgebildete Radioleute? Also allgemein sind die irgendwo angestellt? Ist das, wer macht denn das?
Also, ich wollte immer Reporter werden, von Kindheit an. So. Und lernte zunächst, sage ich heute immer scherzhaft, einen normalen, ordentlichen Beruf. Das war nämlich der Beruf des Elektromechanikers im Transformatoren- und Röntgenwerk. Damals gab es eine Betriebsberufsschule kurz vor Radebeul und in dieser Schule gab es einen Jugendfunk. sozusagen eine Außenstelle des größeren Betriebsfunkstudios in Übigau. Und dort habe ich das erste Mal, wenn man so will, Radio gemacht, habe Musik gemischt, habe Beiträge angefertigt, Reportagen gesprochen und Nachrichten gesprochen und so weiter. Dann habe ich die Lehre abgeschlossen, bin zur Armee gegangen und nach der Armee wieder im großen Betriebsfunkstudio angefangen, als Betriebsfunktechniker, zugleich Redakteur. Und dort bin ich dann geblieben bis 1974, genau 1.9.1974 bin ich dann zum damaligen Sender Dresden. Man gehörte, wie ich schon sagte, zur Betriebsleitung. In meinem konkreten Fall gehörte ich zu diesem Bereich Neue Technik, nannte der sich. Ja, rein, das war eine organisatorische Lösung, die man im Transformator- und Röntgenwerk gefunden hatte. Wie das in den anderen Unternehmen strukturiert war, kann ich nicht sagen. Ob die, fragen Sie mich jetzt nicht, direkt beim technischen Direktor angesiedelt waren oder beim Produktionsdirektor oder, das kann ich nicht beurteilen.
Haben sich denn Mitarbeiter auch eingebracht oder ja, ist der Redakteur wirklich dann der alleinige Herr über die Töpfe und Knöpfe?
Nee. Im Gegenteil. Also ich bekam viele Anregungen. Beispielsweise, wenn ein neues Röntgengerät entwickelt worden war, das in Betrieb ging, oder immer spektakulär durch diesen wirklich großen Knall, wenn Messkugelfunkenstrecken, das Transformatoren- und Röntgenwerk stellte ja in der großen Halle, die heute noch existiert, Messkugelfunkenstrecken her, mit denen also die ganzen Porzellankörper, um das jetzt mal zu verdeutlichen, für die Hochstrom-, also Hochenergieübertragung getestet wurden. Zwischen den Messkugelfunkenstrecken wurde das gemacht und dieser Knall, der da entsteht, wenn der Blitz überschlug oder wenn die Isolierkeramik eben durchschlagen wurde, das war natürlich rein vom Akustischen her immer etwas Besonderes. Dann haben wir darüber berichtet, sind dorthin gegangen. Und so gab es viele Anregungen. Es war mir wichtig, dass die Leute, die arbeiten dort in den Bereichen und die sagten, wir haben was Wichtiges, das sollte man und das könnte man doch in den Betriebsfunk bringen, dass die zu Wort gekommen sind. Das war mir wichtig. Wie es andere inhaltlich gehandhabt haben, kann ich nicht beurteilen.
Was steht denn da so auf der Agenda an Themen beim Betriebsfunk, wenn nicht gerade jemand kommt und sagt, Mensch, könnt ihr mal...
Also rund heraus gesagt Lebensgefühl. Es ging schlichtweg darum, auch dafür zu sorgen, dass sich die Leute an ihrem Arbeitsplatz in den Pausen zumindest einigermaßen wohlfühlten, dass sie sich über ihr Unternehmen informiert fühlten. Also alles, was neu war an betriebsinternen Entwicklungen, war zugleich berichtenswert. Egal aus welcher Ecke es kam. Ja, es ging auch um Urlaub, Betriebsferienplätze, solche Dinge. Da hat man dann gefragt, wie war es im, das Transformatoren- und Röntgenwerk hatte ja, wie viele Unternehmen eigene Betriebsferienheime. Und dann hat man eben auch mal ein Telefonat mit dem Chef dieses Betriebsferienheims gemacht und was zum Essen oder so erzählt, dass es dort gab. Oder eben mit dem Chefkoch der Betriebskantine gesprochen, was es diese Woche gibt. Und solche Geschichten, natürlich, klar.
Also alles rund ums Arbeitsleben?
Rund ums Arbeitsleben, genau. Das war der Kern, das Arbeitsleben, weil nirgendwo anders konnte man es ja hören. Es wurde nicht, manchmal wird heute Betriebsfunk verwechselt mit Betriebsfunkstationen im Sinne von Funken. Gibt es ja auch im Ultrakurzwellenfunk. Ja, ja. Das ist ein ganz anderer Betriebsfunk als das, was wir gemacht haben. Das war immer leitungsgebunden, immer an Verstärkertechnik gebunden, ging nie über die Luft.
Wer grüßt wen in so einer Grußsendung? Wir haben gehört, Wunsch-Sendung auch.
Da grüßt Paul Müller aus dem Röntgenbetrieb, sage ich jetzt mal, Uwe Sovi noch im Mitteltrafo-Betrieb, weil er erfahren hat, dass er heute Geburtstag hat. Und also solche unterschiedliche Dinge, ne? Oder man sitzt zusammen die ganze, ich sag's mal, Brigade XY, Röhrenverstärker oder wie man es auch immer nennen will, oder Mitteltrafobau oder Kernbau. Das waren die Kerne schichteten für die Großtransformatoren, Transformatoren und Röntgenwerk. War ja ein wesentlicher auch Exportschlager innerhalb des damaligen RGW-Gebietes. Die wurden alle in Übigau gebaut, die Großtransformatoren. Heute teilweise noch sieht man's TUR. Und da hat eben der Kernbau den Röntgenbetrieb gegrüßt und der Wandlerbetrieb grüßte dann den und das. Also es war unterschiedlich. Man grüßte Kollegen, man grüßte sich untereinander, man grüßte Freunde und Freundinnen. Das war doch in Ordnung. Mhm. Und wünschte sich natürlich für denjenigen auch Musik.
Ne? Was waren da so gern gehört an Musik?
Also ich hatte Dan the Benjamin, damit habe ich die Sendung in der Regel begonnen. Dip, 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 dip. Konnte man schön blenden. Solche Geschichten habe ich gemacht. Albina und Romina Power und. Also es war alles von den Stones über die Beatles und, was ich gespielt habe. Natürlich auch viel Frank Schöbel, Chris Dirk und Monika Herz und. Natürlich die Bands Elektra und Renft und. Natürlich haben wir die alle gespielt, keine Frage.
60-40, ein bisschen ausgehebelt, haben wir ja gehört.
Gelegentlich.
Ja, gelegentlich. Jedoch hat es uns ja im Osten auch nicht an guten Künstlern
gemangelt.
Richtig,
das meine ich ja. Gar nicht, es wurde im Gegenteil, es wurde manchmal sogar gesagt, nee, ich will da gerne Elektra hören oder ich will Buddies hören oder das. Ging dann ja meistens auch um Textzeilen.
Hat sich denn irgendjemand darum gekümmert, was jetzt wirklich an Inhalten transportiert wurde? Gab es vielleicht doch irgendeine Vorgabe, dass man sagt, hier, hör mal zu, wenn du berichtest über das Kantinenessen, füge bitte mit bei. Gab es auch sowas?
Nee.
Das gar nicht.
Nee. Also rundheraus gesagt, muss man natürlich sagen, ich bewegte mich immer in dem Rahmen, dass man nicht sagte, der Mann ist ja untragbar. Und die Gefahr, die bestand ja. Ja, die bestand beim DDR-Rundfunk auch. Da gab es ja in dem Sinne keine Vorgaben, aber man wusste, wie weit man gehen kann und darf und wie weit man nicht gehen sollte. Und ich sage mal, das war der Kompromiss, den man eingegangen ist, wenn man in der DDR in den Rundfunk wollte. Heißt, man war nicht gänzlich frei vom System.
Ich denke vielleicht, dass jede Gesellschaftsform auch ihre Medien prägt. Immer.
Sie sprechen etwas an, was ich heute noch gut nachvollziehen kann. Ja.
Wie sieht denn jetzt so ein Funktag aus? Sie sind ja früher an die Arbeit gekommen.
Genau.
Gab es da was vorzubereiten? Oder sind Sie auch der spontane Typ, der sagt, oh, ich guck mal, was die mir am Werktor erzählen?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte also eigene Sendepläne, Wochenpläne, was ich mir vorgenommen habe, was ich gern senden wollte, an Wortbeiträgen vor allem. Es war ja durch diese Leitungsgebundenheit auch immer mit technischem Aufwand verbunden. Ich war alleine, man musste also viel Kabel ziehen und. Wenn man größere Ausführungen außen übertragen hatte. Und ansonsten habe ich mir also einen Sendeplan gemacht, habe gesagt, das will ich an Musik. Ich hatte auch Musikpläne und als ich mich damals bewarb beim Sender Dresden, kam der Chefredakteur, guckte sich das an und sagte, Sie sind ja weiter als wir bei uns und so. Also ich habe schon ziemlich planvoll gearbeitet, muss ich ehrlich sagen, was die Musikauswahl betraf, was die Sendung betraf, auch was die Themenauswahl betraf. Nicht so ad hoc. Es war dann in der Reportage selbst, war natürlich fast alles ad hoc, aber dass man erstmal die Idee entwickelte und sagte, das will ich mal machen, das will ich mal aufgreifen und jenes ist ganz witzig, das könnte man und das würde die Leute interessieren. Für mich war wichtig, dass Nutzwert entsteht. Das Leute, das will ich gern hören. Es nützt ja nichts, wenn man was macht, was niemand hören will. Obwohl, was gibt's, was man nicht hören will? Da könnte jeder sagen, ja, meine Interessen hast du genau getroffen. Das ist natürlich die Frage, man muss natürlich dem Massengeschmack relativ nahe kommen.
Ja. Gibt es ein Ereignis, an das Sie sich erinnern, was vielleicht auch von großer Bedeutung war, weltpolitisch oder worüber Sie auch berichtet haben, wo es auch ein gutes Feedback gab? Also wo die Leute auch gesagt haben, Mensch, Mondlandung oder irgendwie, also
ja,
wenn man jetzt
sowas.
Mal davon...
Ja, genau, das haben wir gemacht. Es war, ich glaube, der Chile-Putsch fiel in die Zeit. Salvador Allende, diese Geschichte. Und da hat sich ja die DDR damals sehr stark engagiert und das abgebildet. Ich denke, das spielte bei uns auch eine Rolle. Solche Geschichten. Ansonsten die Inbetriebnahme des Kulturhauses, des Transformatoren- und Röntgenwerkes. Ganz tolle Geschichte, kann ich mich heute noch erinnern. Oder, es war nur eine Spezifik dieses Studios, es gab eine Brigade, die war, wenn man so will, in gewisser Weise Kernbau, eine Vorbildbrigade, nenne ich sie mal so, Vorzeigebrigade. Da wurde ein Film gedreht über die liebe Lisbeth. Und dieser Film ist dann auch, wenn ich mich recht entsinne, sogar im DDR-Fernsehen gelaufen. Und die habe ich immer begleitet. Also diese habe ich immer begleitet und das war interessant. Und zwar schon deshalb, weil diese Brigade, als ich noch zur Schule ging, unsere Bratenbrigade war in der Schule. Ja, und dann bin ich dort Lehrling geworden und so setzte sich das fort. Also da schließt sich wieder der Kreis. Genau. Und da haben wir natürlich auch darüber viel berichtet. Und der Film wurde in diesem Betriebsfunkstudio synchronisiert.
Mhm.
Das habe ich dann als Techniker gemacht. Genau.
Also wirklich sehr allumfassend.
Allumfassend.
Ja. Genau. Jetzt haben wir ja gehört, es läuft nicht ständig Rundfunk, weder Musik noch Beiträge, sondern in den Pausen. Was macht man denn so dazwischen?
Alles wieder vorbereiten. Also die neuen Sendungen vorbereiten. Teilweise, ich habe dann vorproduziert. Ich hatte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 2 Bandmaschinen. Und Sie wissen ja, wenn man braucht ja dann immer die Zeit, das Band muss zurückgespult werden etc., wenn man 1000 Meter oder selbst nur 3-Minuten-Titel, ehe da zurückgespult ist, damit er dann wieder ordentlich in den Musikkarton hineinkommt, dauert das. Und wenn man nur 2 Bandmaschinen hat, kann man eigentlich nicht hintereinander weg flüssig fahren. Und das ist ja wie heute, es soll flüssig klingen etc., sodass ich also viel vorproduziert habe. Ja, ich habe dann nicht stundenweise Musik vorproduziert, Wort vorproduziert, das habe ich dazwischen gemacht. So hatte ich dann wieder Zeit, während das lief. Es war dann auch so, dass die einzelnen Bereiche unterschiedlich zum Mittagessen gingen, sodass der eine Bereich gehört hat, der andere, ne? Und dann fing der andere an, dann hat der die Musik bekommen. Sie bekamen am Ende alle das Gleiche, aber eben zeitversetzt, und dadurch war viel vorproduziert. Das hat man dazwischen gemacht dann, ja, zwischen den einzelnen Pausen.
Denn man kann ja jetzt nicht von unserem Radio ausgehen. Nee. Das dürfen wir hier gar nicht
natürlich
vergessen. Auf keinen
nicht.
Fall
natürlich
müssen wir
nicht.
Immer sagen, ja. Wir haben es hier mit Spulen zu tun, mit Bändern zu tun. Das ist nicht hier mit Knopfdruck. Nicht mal bequem mit CD oder mit
nichts.
Platte, sondern...
Doch, Plattenspieler ging, aber der wurde ganz normal, also wie man zu Hause den Tonarm auf die Platte setzte, das wurde dort in dem Studio genauso gemacht. Es gab keinen Reglerstart. Reglerstart bedeutet, ich ziehe den Regler hoch, die Bandmaschine läuft ab. Das alles gab es nicht. Es bedurfte immer die Maschinen standen hinter dem Mischpult. Ich habe mich dann also immer so hingesetzt, war eine halbe Verrenkung, gestartet und einen Regler hochgezogen, damit es gut lief. Also das, die Bedingungen, Uhrzeit, Rundfunk-Uhrzeit, aber schöne Uhrzeit.
Ich wollte gerade sagen, macht's das aus?
Ja.
Ist uns da auch ein bisschen was verloren gegangen?
Ich denke, es ist viel Emotionalität des Rundfunks verloren gegangen, dass man in besonderer Weise gespürt hat. Wissen Sie, wenn jemand mit großen Kabeltrommeln, also ich habe ja dann das alles noch miterlebt mit Ü-Wagen. Jetzt, ich gehe mal vor zu Sender Dresdens Zeit, meine erste Sportreportage in Berlin-Grünau, es war deutsche Meisterschaft, ich war da Kanute, und als ich rein gesundheitlich diesen Leistungssport nicht mehr machen konnte, war ich dann im damaligen Verband, Deutschen Kanusportverband, Sprecher. Und da habe ich die deutschen Meisterschaften gesprochen. So. Und das habe ich dann meistens verbunden, Dresden war so ein Zentrum, mit Reportagen für den Sender Dresden. Zurück zu Ihrer Frage, da sind 3 Ü-Wagen gekommen. Da kam ein grauer Leitungswagen, dann kam der eigentliche Ü-Wagen und es kam noch ein Rundfunkverstärkerwagen. Also das war viel Technik. Dann wurde gezogen, wo ich als Reporter die Kabel hinhaben wollte. Und dann stand ich früh um 7.10 Uhr, bis 8 Uhr lief die Sportsendung, stand ich 7.15 Uhr, mutterseelenallein übrigens, in Grünau, und habe für die Hörer des Senders Dresden geschildert, was dann bei den deutschen Meisterschaften so passiert. Also das ist schon emotional. Und es waren viele Personen beteiligt. Und es musste deren Produkt sein, weil sie waren alle beteiligt. Ja, dass der Ton gut stimmt. Es gab die UKM-Leitung, erinnere ich mich noch. Also Übertragungsleitung, beste Qualität. K-Kommandoleitung, über die konnte man sich verständigen. Und die M-Mikrofonleitung, UKM hieß es immer, ja. So. Also, es war unheimlich viel Aufwand. Ich hoffe, die Ergebnisse waren auch gut.
Ich höre, wenn Leute was gemacht haben, also auch so in den Vorgesprächen immer mal, dass die dann sagen, ja, ich werde heute noch angesprochen auf diese Zeitung oder auf was auch immer, unser Produkt, das wir hatten. Geht es Ihnen heute auch noch so?
Nein. Also, ich habe versucht mit vielen, ich meine, ich bin jetzt 72, ich habe versucht mit etlichen, die mit mir gelernt haben, darüber zu sprechen, weil ich eben nochmal nachprüfen wollte. Hast du früh eine Viertelstunde gesendet oder 20 Minuten? Hast du mittags eine halbe oder dreiviertel Stunde gesendet und, und? Ich wollte so ziemlich genau sein, deshalb bitte, es ist 50 Jahre, über 50 Jahre her. Wenn jetzt jemand aus dem Transformatoren- und Röntgenwerk hört und sagt, nee, mein Lieber, du hast eine halbe Stunde statt einer Viertel gemacht, er möge es mir nachsehen. Angesprochen auf diese Tätigkeit werde ich nicht, aber ich werde daran erinnert. Denn das alte Studio, entstanden Mitte der 50er, ist in meiner Zeit, also 73, Ende 73, in ein nagelneues Studio umgewandelt worden, aus Leipzig mit der damaligen Kleinstudioanlage KSG. Etwas ganz Gutes, Tolles, für das mich jeder beneidete. Und ich kann von mir sagen, ich glaube, ich hatte das modernste Betriebsfunkstudio ganz Ostdeutschlands seinerzeit, in den 70er Jahren. Und dieses Studio ist nach der Wende ausgebaut worden und steht heute im Technischen Museum in Dresden. Und wenn ich wissen will, wie ich damals gearbeitet habe, kann ich dorthin gehen und sagen, genau so ist es gewesen.
Kann man sich also noch anschauen?
Das kann man sich noch anschauen, richtig.
Das ist natürlich toll.
Ja, das ist gut.
Was sind denn so die kleinen Geschichten, die immer mal auf den Tisch kommen, wenn man über diese Zeit redet? Mhm. Was geht denn da vielleicht auch mal schief? Oder gibt es Momente, die Ihnen sehr emotional in Erinnerung geblieben sind?
Na, diese Sendung, die ich seinerzeit hatte mit diesem Kedves Lányok, Kedves Fiúk, diese ungarische Sendung, das war schon was, weil ich meine, wir haben für Jugendliche gesendet, die ihren Facharbeiter, ähnlich bei den Vietnamesen dann, die hier ihren Facharbeiter machten, Röntgengeräte bauten, Kabelbäume geflochten haben und anderes. Das war schon, finde ich, sehr schön, war gut. Und ja, emotional. Ich bin immer mit auf die Messen gefahren, habe über den Messeauftritt dieses Transformatoren- und Röntgenwerkes gesprochen. Und manchmal, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, der damalige Chef vom Wandlerbetrieb, meiner Ansicht nach, wir sahen es nach der Wende, sagt er, Mensch, klasse, dass ich dich treffe, war alles unser Stall, guter Stall gewesen. Ja, das ist doch aber schön, oder? Ja.
Weil es verbindet und dann verbindet. Auch über die Jahre hinweg sozusagen.
Genau. Mhm.
Kommen eigentlich auch Studiogäste dann in die Sendung?
Ja, eben diese Sendung, diese ungarische Sendung, da hatte ich dann extra einen Techniker noch, obwohl ich der Techniker war, da kam dann noch ein extra Techniker, der von mir dann auch 1974 das Studio übernommen hat und bis zur Wende, der war Diskotheker auch, das Studio geführt hat. Richtig, der saß dann an den Reglern und dann haben wir auch das Ganze live gemacht, ja.
Wissen Sie noch, wer da war?
Ach, das war vom Betriebsdirektor bis zum Chefkoch. Mhm. Bis wir waren führend für die sogenannten Ökuleis. Wissen Sie, was das ist?
Nee.
Das nannte sich ökonomisch-kultureller Leistungsvergleich. Es hieß ja, dass die Arbeiterklasse, sage ich jetzt mal so, also auch künstlerisch aktiv sein soll und Gemälde malte und Gedichte schrieb und. Und da hatten diese einzelnen Teams, würde man heute sagen, oder Brigaden, die traten untereinander in Wettbewerb, nannte sich ökonomisch-kultureller Leistungsvergleich Ökulei. Und da haben wir auch viel gebracht, solche Gedichte gelesen oder berichtet, was da stattfand und so. Das war schon ganz interessant, ja. Wie gesagt, ich war ehrgeizig. Ich wollte zum Rundfunk, zum richtigen, Anführung, Ausführung, und habe mir gesagt, nie wieder kannst du so experimentieren, wie du es hier kannst. Mhm. Und habe deshalb die Möglichkeit, die ich hatte, auf Inhalte Einfluss zu nehmen, kreativ zu sein, alles zu machen, wozu ich Lust hatte, das habe ich weitgehend genutzt. Will damit sagen, was andere in ihren Betriebsfunkstudios als nötig erachteten, als gewinnbringend, sinnvoll, war deren Sache. Darüber will ich nicht richten, ist deren Kreativität gewesen und dazu kann ich dann auch nichts sagen. Man konnte, wenn man wollte, sehr viel machen.
Was ist denn Ihre liebste Erinnerung an den Betriebsfunk?
Ja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, dass ich so viel machen konnte, wie ich nirgend eigentlich nie wieder machen konnte, weil ich selber die Idee hatte, verantwortet habe, hergestellt habe, technisch bearbeitet habe und. Das ist eigentlich das Schöne und das hat den Wunsch immer zwingender werden lassen. Jetzt willst du richtiger Reporter werden, jetzt willst du richtiger Moderator werden, jetzt willst du richtiger Nachrichtenredakteur werden. Dass ich das mein ganzes Leben nie abgelegt hatte, dafür ist der Grundstein im Betriebsfunkstudio gelegt worden.
Und es holt Sie auch immer wieder nach Hause, sonst wären Sie heute nicht hier.
Ja, darüber bin ich aber nicht traurig.
Ja, wir auch nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ja eine wunderbare Führung. Und seien Sie ganz herzlich bedankt für so viel Leidenschaft und Liebe zum Funk und für die kleinen Geschichten und für so einen netten Plausch. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Betriebsfunk in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unseren Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch, wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.